Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Hallo lieber lieber Hennes, Thomas bin ich ja selber.
Thomas, also hast du ein bisschen ein Identifikationsproblem. Was? Identität? Was?
Ja, es kommt
wie
aber.
Geht's dir?
Mir geht's gut. Weißt du, warum es mir so besonders gut geht? Ich komme gerade vom Impfen. Vom Impfen.
Ah, der feine Herr ist geimpft.
Ja,
erste Mal oder zweite Mal?
Das erste Mal, natürlich das erste Mal. Ich bin ja kein Impfstreber. Aber ich habe mich beworben, weil ich auch eine ältere Mama habe. Und das kam wohl dann doch mir zu Pass. Und deswegen bin ich heute geimpft worden, also ganz offiziell auf legalem Wege. Ich bin kein Impfdrängler, also bitte jetzt kein Impfneid. Ist alles schön. Bist du denn schon irgendwie angeimpft oder irgendwie beimpft worden?
Ich bin ein Impfpimpf.
Ich bin
der kleine Impfpimpf. Ich habe einen kleinen Stich bekommen auch neulich, ja.
Ach schön,
und
das ist schön.
Und im Juni bekomme ich den zweiten.
Ich bekomme ihn im Juli. Ende Juli bekomme ich meinen zweiten Stich.
Der Sommer, also es gibt so einen Silberstreif am Horizont.
Ja.
Wie wir sehen, gehen die Zahlen ein bisschen runter. Langsam, aber steady.
Ja. Ja.
Und wir werden mal sehen, wie es dann im Sommer, im Herbst dann aussieht. Und wer dann alles die Nerven behalten hat und wer in dieser Zeit was Konstruktives beigetragen hat zu der ganzen Situation und wer einfach nur Panik generiert hat und Unsinn erzählt hat. Und daran werden wir unser Leben weiterhin so ein bisschen ausrichten, finde ich.
Ich finde das auch ganz interessant, dass die Schwester, die mir die Impfung verpasst hat, die sagte auch, ja, mein Sohn hat auch schon gekriegt und alle meine Leute und bla 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 und so. Und ich bin selber auch schon geimpft worden und ich würde das nicht tun, wenn es unbedenklich wäre. Also an alle Zweifler da draußen, es kann nur gut sein für uns alle. Also es geht nicht nur um die eigene Gesundheit, dass man sich selber schützt, sondern es geht einfach auch darum, dass wir als Gesellschaft wieder auf die Beine kommen und dass das gesellschaftliche Leben und auch eine gewisse Normalität wieder zurückkehrt, zu der wir ja so eine große Sehnsucht haben.
Ich glaube, der Punkt ist, dass wir diese Pandemie jetzt erleben. Das ist ja nicht die erste Pandemie in der Geschichte der Menschheit. Spanische Grippe, Pest und so weiter. Und neulich hatte einer gesagt, ich fand das ein super Satz, eine gute Pandemie dauert 3 Jahre. Und wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Ja. Und meine Frau, meine wunderbare Frau, hat was ganz Tolles gesagt. Sie hat das Gefühl, sie ist jetzt am Ende von einem Marathon. Man hat das Ziel schon vor Augen, diese Schnur da, diese Leine, wo man durch muss von dem Marathon. Man ist außer Atem, man ist fertig, man will nicht mehr. Man hat das Ziel vor Augen und man weiß, wenn man durch das Ziel durch ist, ist man erstmal noch ein paar Stunden beziehungsweise ein paar Tage, Wochen total im Arsch. Und dann fühlt man sich gut.
Ja,
das
genau.
Fand ich ein super Bild und da habe ich echt gedacht, ja Schatz, also besser hätte man das jetzt nicht formulieren können, das, was wir hier gerade machen. Ich kenne aber auch Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Auch das finde ich, ist ja legitim, da herrscht ja keine Impfzwang, keine Impfpflicht. Das muss jeder dann mit sich selber ausmachen. Und wie gesagt, also jetzt mal abwarten. Und wie gesagt, diese ganze Panikmacherei und dieser ganze Hass und diese ganze Missgunst, die haben überhaupt nichts gebracht, gar nichts. Die haben im Gegenteil, die haben diese Gesellschaft noch mehr gespalten, als sie eh ist. Und man sieht es ja in Amerika, was da passieren kann. Und Nahen Osten wollen wir gar nicht erst anfangen mit dem Scheiß, aber du bist jetzt heute geimpft worden oder was?
Ja, gerade vor einer Stunde.
Ja gut, pass auf, es kann ja sein, dass du danach dich nicht ganz so gut fühlst, ne? Dann
ja,
einen
das
Tag später
wurde
oder
mir
zwei.
Auch gesagt.
Ja, das ist aber bei jeder Impfung so. Ich habe vor ein paar Jahren mal an einer Kreuzfahrt teilgenommen. An einer Kreuzfahrt, wo ich getroffen habe. Und da brauchte ich eine Tetanusspritze. Und die habe ich relativ kurzfristig bekommen. Also ich glaube 2 Tage bevor ich mich eingeschifft habe.
Ich finde das Wort, bevor ich mich eingeschifft habe, ich muss immer wieder lachen.
Ja, es ist ja auch lustig.
Aber auch im Zusammenhang mit dir, weil du ja gerne übers Urinieren und auch überhaupt so, du redest ja gerne darüber.
Das gehört zum Leben dazu. Was
ja, der Sieg, ja. Ja, Sichi.
Das ist ja ganz normal. Ene, mene, Mississippi, alle Menschen müssen Pipi.
Du hast dich wieder mal eingeschifft. Da war wir stehen geblieben.
Ich habe mich aber nicht so oft eingeschifft wie du. Du hast mich öfter eingeschifft als ich.
Ich habe mich verdammt oft eingeschifft, doch.
Ah, naja, also in unserem Alter kann man sich auch schon mal sowas passiert schon mal. Ne?
Ja,
reden wir mal wann anders drüber. Wäre auch mal ein Podcast für sich. So, pass auf. Und ich war dann auf dem Schiff, habe wie gesagt 2 Tage vorher diese Impfung bekommen, diese Tetanus-Impfung. Und mir ging es total beschissen. Mir ging es richtig kacke und bin dann zu dem Bordarzt gegangen. Das war richtig so mit Mütze und so. Und er sagte, ja, sie haben eine Impfung gekriegt. Sie haben jetzt irgendwie, müssen mal 2 Tage mal Ball flach halten und gesagt, viel Wasser trinken und mehr Wasser trinken als eh noch. Und ich sag, wie mehr Wasser? Ja, da draußen auf See, mehr Wasser, verstehen Sie? Nee, also Wasser trinken, ganz viel Wasser trinken, weil sonst dehydriert man. Und das ist, ist normal, dass man sich schlecht fühlt. Und es ist auch normal, dass Leute das nicht verpacken und, ja. Daran auch zu sterben einfach. Das ist bei Impfung völlig normal. Das liegt aber nicht an dem Zeug, sondern das liegt am Prinzip der Impfung selber. Das ist nun mal halt so. Das ist ein Kommen und Gehen, ist an der Tagesordnung auf dieser Welt. Naja, auf jeden Fall, ich freue mich für dich und ich freue mich für dich und für mich und für jeden, der sich impfen lassen kann. Es geht ja mittlerweile, wie gesagt, also auch ganz normal und legal. Und
ja, und was ich auch sagen muss, ich war ja bis vor 4 Wochen in einem, ich will nicht sagen depressiven Tief, das stimmt nicht. Aber ich war, also in Richtung Hoffnung war bei mir nicht so richtig viel angesagt. Weil ich dachte wirklich, das kriegen die nie hin. Und das war ja im Januar, Februar, März, war das eine Rumeierei und dann diese ganzen Bedenken.
Das war furchtbar, ja.
Das war furchtbar. Ja. Und ich dachte, das kriegen die nie auf die Kette. Ey, diese Bürokraten, das kotzt mich so an. Aber ich muss wirklich sagen, mit diesem langen Atem, also irgendwie haben sie es jetzt doch hingekriegt. Und ich bin jetzt wirklich das erste Mal optimistisch. Ich gucke jetzt optimistisch in den Herbst. Natürlich muss man auch in der Richtung den Ball flach halten. Natürlich darf man den Mutanten sozusagen, diesen indischen, nicht den indischen, aber dieser Mutant, den es da gibt, den darf man nicht aus dem Auge verlieren. Und man darf jetzt auch nicht irgendwie alles negieren. Und ich weiß auch, was mir natürlich nicht so richtig gut gefällt, aber so ist es eben. Ich weiß auch, dass wir wieder unter diesen Maßnahmen auftreten werden. Also mit diesen, dass eben nicht das Theater gerammelt voll sein wird, sondern dass die Leute eben immer noch auseinandersitzen werden. Aber trotzdem, also es ist ein Anfang gemacht und es ist Licht am Ende des Tunnels. Das hatte ich vor 4 Wochen noch nicht, den Eindruck. Und ich glaube, 2022 wird es wieder in eine Normalität gehen. Also das ist wirklich mein optimistisches Gefühl. Also ich bin da jetzt wirklich euphorisch.
Ja, so ein bisschen ja auch. Wo ich ein bisschen Bedenken habe und was wir aus dieser Zeit mitnehmen sollten und lernen, ist, finde ich halt, dass wir einfach uns klar machen müssen, woher das kommt, was da eigentlich genau passiert ist, warum das passiert ist. Sowas kann immer passieren, aber es ist natürlich bedingt, jetzt ich bin halt ein alter Öko, aber es ist bedingt durch Massentierhaltung, durch falsche Tierhaltung und es ist auch durch diese ganze Scheißreiserei halt auch. Ne? Das wissen Virologen aber auch. Ne? Und das ist eben halt klar, wir müssen uns halt ein paar Sachen mitnehmen und man muss nicht von München nach Frankfurt fliegen, um da an einer Konferenz teilzunehmen. Das geht jetzt alles über Zoom. Also das hat diese Zeit jetzt halt auch gebracht. Ja. Oder das, was wir hier machen. Also das ist also... pass auf.
Ja.
Sag du noch.
Ich wollte nur sagen, und was mich einfach interessiert, also einfach pure Neugier, ob die Emotionen sind ja so aufgeraut, ne? Und die Spaltung in der Gesellschaft findet ja gerade statt und so. Und was ja eigentlich die, ich will nicht sagen die klugen Köpfe, aber zumindest die bedachten Köpfe, zum Beispiel du und ich, was wir ja versuchen zu propagieren. Leute, wir müssen miteinander, wir müssen irgendwie miteinander reden und wir müssen verbal abrüsten und wir müssen wirklich, das müssen wir. Wir müssen irgendwie uns versuchen, wie normale Menschen im aufrechten Gang miteinander ins Benehmen setzen. Und ich hoffe sehr, dass wenn dieser ganze Wahnsinn vorbei ist, dass wir dann wieder anfangen, miteinander zu reden und auch vielleicht ein bisschen mal zuhören und nicht immer gleich die Waffen ziehen, ob das nun rechts oder links ist oder Öko oder nicht Öko. Es ist Wurst. Wir müssen irgendwie miteinander klarkommen. Aber dieses in Schubladen und dieses Pauschalisieren, ich finde das wirklich, das finde ich eben auch so ein Nebeneffekt, der, finde ich, logisch ist, weil die Leute auch emotional total aufgeraut sind. Aber ich wünsche mir das sehr, dass wir dann uns dann alle wieder miteinander ein bisschen beruhigen und irgendwie wieder in der Lage sind, miteinander zu sprechen, weil das fehlt mir im Moment.
Und uns einfach mal benehmen und auch einfach mal freundlich sein. So, jetzt halt mal die Fresse, du Jammer-Ossi. Lass uns mal zum Punkt kommen hier. Das ist, wenn es so menschelt, das halte ich doch nicht aus.
Das weiß ich. Du bist ja so ein ganz unromantischer und so mit Gefühlen, damit hast du es ja nicht so.
Da warst du aber auch ein bisschen geschockt, ne? Wenn ich so ein paar Sprüche hatte, so, ne? Wenn ich so sagte, ich bin überhaupt nicht unfreundlich, du Arsch und so, ne? Also, das war schon so ein bisschen, seltsam. Da gucken Leute einen auch manchmal so an, aber das, so sind wir Leute im Ruhrgebiet. So war mein Vater übrigens auch. Der war Hesse und der hat auch krachen lassen verbal.
Naja, aber weißt Freunden du, das darf, ist so. Aber warte mal, ups, warte mal, hier ist was runtergefallen. Du verträgst noch, ja.
Die Krücke ist oder was hast du?
Ja, mir ist gerade das Ohr abgefallen. Mir ist gerade das Ohr abgefallen.
Ach so, ja.
Ja. Nee, du verträgst eine Naht und ich vertrage eine Naht und das ist schon in Ordnung. Ja. Ich glaube, wir haben da so ein stilles Abkommen miteinander. Das geht schon. Ich weiß ja, wie du es meinst.
Ein Arrondissement. Nee, wie heißt das? Ein Agreement.
Ein Gentleman Agreement sozusagen.
A Gentleman Agreement. Der ferne Herr. Das Thema unseres heutigen Podcastes ist hat auch mit 75 Jahre zu tun, 75 Jahre Udo Lindenberg, aber auch 75 Jahre, und jetzt bitte, Herr Nikolai, übernehmen Sie, 75 Jahre?
DEFA, die Deutsche Film AG, die im Mai 1946 gegründet wurde, also man kann fast sagen, kurz nach dem Krieg, nach Ende des Krieges. Und wie ja alle Menschen wissen, wurde Deutschland ja aufgeteilt von den Alliierten, und der Osten gehörte dann sozusagen der sowjetischen Besatzungsmacht. Und es war eigentlich ganz lustig, weil Babelsberg war ja vorher UFA. Also da wurden dann eben solche Filme gedreht wie Jud Süß oder so. Und man hat sozusagen die Strukturen und das gesamte UFA-Studiosystem einfach eins zu eins übernommen und hat dann ab 1946 Filme gedreht, angefangen zu drehen. Und was ganz interessant ist, der allererste Film, den die DEFA produziert hat, war der Film Die Mörder sind unter uns. Die DEFA wurde im Mai 1946 gegründet, die Dreharbeiten begannen aber schon im März. Die zogen sich dann hin bis zum August, und 6 Wochen später, Mitte Oktober, war dann die Uraufführung im Berliner Admiralspalast des Films Die Mörder sind unter uns. Also liegt vielleicht auch daran, also der Film war ein Gegenwartsfilm, handelte im zerbombten Berlin, also man musste nichts künstlich aufbauen oder man brauchte nichts, irgendwelche besonderen Sachen, sondern man hat einfach die Kamera draufgehalten, weil ja alles noch kaputt und zerbombt war. Ein Film von Wolfgang Staudte, über den ich später nochmal reden möchte. Und war ein ganz, ganz besonderer Film, der, wie gesagt, das war der erste Film, der auch ein riesen Erfolg dann später war.
Aber jetzt muss ich fragen, die DEFA, wurde die gegründet auch unter dem Aspekt jetzt Sozialismus zu propagieren? Hatte das schon diesen sozialistischen Ansatz?
Ja, na sicher. Damals? Es stand von Anfang an der parteiliche Standpunkt über allem. Natürlich auch eine hohe sozialistische Moral und natürlich auch sehr, sehr viel Propaganda. Und das darf man nicht vergessen. Also bis Stalins Tod, 1953, war das also ganz, ganz extrem. Und da gab es eben sehr, sehr viele Propagandafilme, wie zum Beispiel die beiden Ernst-Thälmann-Filme, Sohn seiner Klasse und Führer seiner Klasse. Ja. Das war eben sehr, 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 sehr prägend. Das löste sich dann im Laufe der Jahre auf. Das hat natürlich auch was mit der politischen Entwicklung zu tun, dass dann also Stalin starb, dann kam Khrushchev, der also eine neue Wende einleitete, und es gab dann viele unterschiedliche politische Epochen. Es gab dann eine ganz verheerende Situation im Jahre 1965, also 20 Jahre danach oder 19 Jahre danach, gab es das 11. Plenum des ZK der SED. Das war sozusagen so eine Art Treffen der Sozialistischen Einheitspartei, des Zentralkomitees der SED. Und das war sozusagen wie eine Kahlschlagdiskussion in Richtung Kulturpolitik. Weil 1961 wurde ja die Mauer gebaut. Und die ganze Moral und auch die ganze politische Situation spitzte sich mehr und mehr zu. Natürlich auch kulturpolitisch, ne? Also es wurden Filme gemacht, Bücher geschrieben, Kunstwerke entstanden, die so gar nicht mehr in das alte System der DDR passten. Und das hatte eben dann zur Folge, dass auf einmal Diskussionen anfingen über den Wandel in der DDR, den Wandel des Sozialismus. Und da gab es dann eben das Plenum der SED, damals war Ulbricht noch Staatsratsvorsitzender. Und da wurde dann eben den Künstlern vorgeworfen, dass sie an allem schuld sind, dass sozusagen die Moral sinkt und dass es Zweifler gibt. Es wurde also, beziehungsweise der Wortführer war Erich Honecker, der warf den kreativen Künstlern Nihilismus, Skeptizismus und Pornografie vor. Und das hatte eine einschneidende Wirkung auf die gesamte Kulturszene. Da wurden zum Beispiel zahlreiche Filme, also viele DEFA-Schaffende sagen heute, es wurde eine gesamte Jahresproduktion an Filmen komplett gestrichen und die wurden nicht aufgeführt. Das waren dann Filme wie Das Kaninchen bin ich, Denk bloß nicht, dass ich heule, Der Bau, dann also von Heiner Müller, dieses Theaterstück, dann von Stefan Heim, Der Tag X. Und der bekannteste Film, der auch verboten wurde, beziehungsweise schon nach einer Woche verboten wurde,
Ist Spur der
war
Steine.
Spur der Steine mit Manfred Krug,
Ja,
der nach wie vor sehr, sehr
genau.
sehenswert ist. Und das wurden die sogenannten Kellerfilme, die dann später 89, 90, 91 restauriert waren, wurden und die dann auch wieder kamen. Aber das war ganz, ganz einschneidend, weil man darf eins nicht vergessen, dieser politische, parteiliche Standpunkt, auch dieses Doktrinäre und auch dieses Vormundschaftliche, was auch in der Kunst vorherrschte,
Ja.
wurde durch das 11. Plenum nochmal verschärft. Es gab es ja vorher schon
Ja.
mal, aber dadurch wurde es nochmal verschärft. Man hatte immer die Hoffnung, dass es ein bisschen sich mehr lockert und dass man auch so ein bisschen auch mal Zweifel zulässt und dass man vielleicht auch mal eine andere Meinung zulässt und dass man vielleicht
Naja,
auch
aber
mal.
das ist ja der Sinn und Zweck von Literatur und Kunst
Ja.
und Film auch, ist, dass er ja die Gesellschaft wiedergibt, wie sie ist. Auch
Ja.
so, ne? Und deswegen finde ich ja diese Vorwürfe, die man im Moment macht, dass es sowas gibt bei uns wie Staatsfunk durch die Öffentlich-Rechtlichen, das ist ja totaler Unsinn, weil
Ja.
wer weiß, wie die öffentlich-rechtlichen Systeme funktionieren, wer da schon mal drin gearbeitet hat, weiß, was da für interne Sachen sind. Natürlich ist zum Beispiel der WDR die einzige Bürokratie, die sich auch einen Sender leistet, sagen wir mal so.
Ja.
Aber das ist alles, es gibt nicht einen und es gibt den einen und es gibt den anderen und der eine macht das und der andere macht das. Also da ist so ein Kulturföderalismus durchaus sehr, sehr dienlich. Aber ich möchte noch mal ganz kurz noch mal sagen, weil du ja mit der Gründung und mit Babelsberg, dieser Duktus, der damals herrschte, direkt nach dem Krieg, das hörte ja nicht von heute auf morgen auf. Das war ja nicht anders. Wenn man sich die Propagandafilme der Nazis anguckt und dann die Propagandafilme der DEFA oder der Kommunisten, die waren ja vom Duktus total ähnlich. Die haben ja genauso gesprochen und so weiter. Oder wenn du selbst wenn du so Sachen aus dem Reichstag hörst, mit Goebbels oder was ich hier mit Schumacher zum Beispiel. Es gibt eine Rede von Schumacher, wo er da auch gegen Goebbels geht. Das Maß unserer Verachtung werden Sie nie erreichen. Und da denkst du auch, die haben alle so gesprochen damals. Und das merkt man zum Beispiel auch immer an den Wochenschauen. Ja, die Wochenschauen waren ja immer so. Und hier sehen wir, das war vor dem Krieg und nach dem Krieg war es. Und hier sehen wir, das war also der Duktus war absolut identisch. Und wenn du dir zum Beispiel Werbespots, so Wahlwerbespots anguckst, aus den Ende der 40er, Anfang der 50er von der FDP, da denkst du, das ist ja Nazi-Aufmarsch. Das heißt, man musste erstmal mit den ganzen Stilmitteln erstmal, da wurde ja erstmal nicht aufgeräumt, die wurden ja erstmal übernommen.
Absolut, ich meine, das musst du dir mal vorstellen. 44 beziehungsweise bis Anfang 45 wurden noch Propagandafilme beziehungsweise Nazifilme gedreht und schon ein halbes, dreiviertel Jahr später wendete sich komplett das Blatt. Aber es waren eigentlich ich will nicht sagen, die gleichen Leute noch am Start, aber es war noch das gleiche System und die gleichen Hierarchien und das gleiche, die gleichen Strukturen wurden eigentlich übernommen, was ja in gewisser Weise logisch war. Und man darf auch eins nicht vergessen, und das finde ich sehr, sehr interessant, wenn man sich so DEFA-Filme anguckt oder auch deutsche, also bundesdeutsche Filme anschaut, Filme sind auch immer Spiegel des Zeitgeistes. Und das siehst du eben auch bei diesen, ob das jetzt die Foxtönende Wochenschau ist oder Augenzeuge, also der DDR-Wochenschau, wenn du dir das anguckst, also wie man eben gesprochen hat und wie man eben auch von der Ästhetik her und wie die Sprecher eben so drauf waren, das ist hochinteressant und das merkst du eben auch so, wie bestimmte Moden, wie man über bestimmte Sachen gesprochen hat und wie man das reflektiert hat. Das ist ja, es ist einfach auch so eine Art Zeitgeist und auch eine bestimmte Mode, die sich da zeigt.
Und wenn wir jetzt über die Geschichte von DEFA reden, welche, also es gibt, wie gesagt, diese verloren gegangenen Filme, diese verbotenen Filme, die auf jeden Fall sehenswert sind, allein aufgrund dessen, weil sie verboten worden sind. Ja. Aber was gab's denn noch für Filme jetzt mal außer Spur der Steine, von dem bestimmt irgendwie jeder schon mal zumindest gehört hat, die wirklich auch sehenswert sind?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, oder beziehungsweise zu beurteilen, welche Filme sehenswert sind. Also ich habe ja hier zu Hause einen 16-jährigen Pubertanten und wenn ich jetzt mit dem zum Beispiel einen alten DEFA-Indianerfilm mir anschaue, dann langweilt er sich zu Tode, weil natürlich die Sehgewohnheiten sich total geändert haben. Also im Marvel-Zeitalter kannst du jemanden mit einem DEFA-Indianerfilm überhaupt nicht mehr hinterm Ofen vorlocken. Also selbst bei einem alten John Wayne-Film wie Rio Bravo wirst du wahrscheinlich auch nur ein Gähnen ernten, zumindest bei einem 16-Jährigen oder sowas. Aber das war ja eben auch so interessant bei diesen DEFA-Indianerfilmen. Die hießen bewusst DEFA-Indianerfilm, weil sie eben nicht Western sein wollten. Sie wollten eben auch, da war auch der parteiliche Standpunkt, wir sind auf der Seite der Indianer oder der Indigenen, wie man so schön heute sagt.
Der Roten.
Der Roten Brüder.
Die Roten Brüder, da haben wir schon drüber gesprochen.
Ja, genau. Ja. Und das ist ganz, ganz schwer. Aber sag mal so, für Leute, die interessiert sind an der DDR, dann gibt es natürlich so Filme, die schon sehenswert sind. Na klar, wie du gerade schon gesagt hast, Spur der Steine, finde ich, ist ein sehenswerter Film. Ein ebenso sehenswerter Film ist für mich Nackt unter Wölfen, auch von Frank Beyer, genauso wie der Spur der Steine Film. Ein Film, der als Mega-Kultfilm der DDR gehandelt wird, ich fand den nie so doll, ist Die Legende von Paul und Paula mit Winfried Glatzeder und Angelika und Domröse. Die sind natürlich immer im Zeitgeist verhaftet, sowohl ästhetisch wie auch inhaltlich und auch formal, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir einen alten Film angucke von Rainer Werner Fassbinder, bin ich auch befremdet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wirklich so Katzelmacher von Fassbinder, da stehe ich auch davor und sage, ich weiß nicht, was das soll. Soll ich das
gut finden? Auf der einen Seite man sieht man Filme, ich denke mal aus einer solchen Zeit, man kann das natürlich aus filmhistorischen Gründen sich angucken, weil ich, wie du weißt, ich bin ja gelernter Filmhistoriker.
Ja.
Kann man sagen, okay, das ist jetzt mal interessant, aber es ist dient es jetzt wirklich meiner Unterhaltung oder dient es jetzt meiner Weiterbildung? Und solche Filme, wie du ja sagtest, geben auch immer wieder die Gesellschaft wieder. Fassbinder habe ich auch immer meine Probleme mit gehabt, ganz ehrlich.
Ja.
Aber es gibt zum Beispiel bei Fassbinder, um mal so einen kleinen Diskurs zu machen, diesen Film Welt am Draht mit Klaus Löwitsch. Das ist nichts anderes als Matrix. Das ist original Matrix. Also mit ganz anderen Mitteln. Aber wenn man den sieht, denkt man, ja, da haben die von Matrix, die Wachowskis, die haben sich aber ganz schön gut bedient da auch.
Das stimmt.
Da muss man halt auch mal gucken. Man muss das natürlich immer zeithistorisch sehen. Aber was ich halt interessant finde, ist wirklich dann so Filme zu sehen oder auch Serien zu sehen, die jetzt, was weiß ich, in den 80ern spielen. Es gibt diese Ruhrgebietsserie, Hans im Glück aus Herne 2. Da siehst du das Ruhrgebiet in den 80er Jahren und denkst du, ach du Scheiße, wie sah es denn hier aus? Und dann weißt du, ja, es sah so aus, da war ich. Ich kenne diese McDonald's-Filiale in Dortmund, genau. Es war eine der ersten im Ruhrgebiet und in der Fußgängerzone. Und da habe ich gesessen, 1985, genau so, wie das da aussah. Also da gibt's immer so diesen nostalgischen Aspekt.
Genau, weil
einfach auch die Zeit und das Design einfängt.
Ja, genau. Und natürlich gibt das dann eben auch so Filme wie Solo Sunny. Das ist auch so ein Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist sozusagen
Den habe
eine.
ich gesehen tatsächlich, der lief auch bei uns. Also ich glaube ja schon auch, dass einige DEFA-Filme auch bei uns auch einfach deswegen auch liefen. Natürlich lief Spur der Steine dann auch bei uns und
Ja.
den haben wir auch im Studium uns angeguckt, als es halt auch um DDR-Filme ging, erinnere ich mich auch noch dran. Und aber Solo Sunny lief bei uns auch im Kino.
Naja, also da gibt es schon einige Filme oder wie gesagt auch einen Film, über den wir nochmal gesondert reden müssen, weil es einfach auch mit, weil das ein großes Thema ist, das ist der Film Coming Out. Also sozusagen
Ja.
ein Film über ein schwules Pärchen oder zwei Männer, die sich lieben, was eine tolle Geschichte ist, was auch ein toller Film ist, aber natürlich auch viel über Deutschland und auch über den Zeitgeist erzählt.
Ja.
Lustigerweise kam dieser Film am 9. November 1989 raus, was sehr, sehr tragisch ist. Aber darüber reden wir mal später. Aber ich habe für dich
Genau.
einen Filmtipp und auch für alle draußen, die es noch nicht kennen. Man muss mal gucken, ob man das irgendwo bekommt. Ich habe leider nicht recherchiert, ob es das irgendwo bei YouTube gibt. Und zwar, es gibt eine filmische Langzeitdokumentation, die Kinder von Golzow. Hast du davon schon mal was gehört?
Nein,
Das
nein, noch nie gehört. Ich
ist
weiß auch nicht, wo Golzow
so.
liegt.
Golzow ist irgendwo in Mecklenburg, glaube ich. Das ist.
Klingt aber auch so,
Nee,
ja.
in Brandenburg ist das, im Oderbruch. Nein, und das ist eine
Gold.
Langzeitdoku und das ist sowas von großartig. Und ich muss mir das mal besorgen, weil das ist irre. Weil diese Doku fängt an im Jahre 1961 und geht bis zum Jahr 2007. Und das ist keine
Ah.
Langzeitdoku, wo man sagt, ja, 1961, 5 Minuten. 1962, nochmal 5 Minuten und so. Nein, das sind einzelne Filme, die fangen an so mit 15 Minuten und dann wurden sie immer länger, dann eine halbe Stunde, dann eine Stunde, dann 2 Stunden und es ist absolut fantastisch und großartig, weil du die einfach, du begleitest diese Menschen, die du dann wirklich sehr gut kennst, ihr ganzes Leben lang mit und auch über Höhen und Tiefen und die erste Liebe oder natürlich, es fängt in der Schule an oder im
Ist aber eine
Kindergarten beziehungsweise,
Dokumentation.
das ist eine Dokumentation, das ist kein Fake und das ist auch nicht wie Boyhood, wo das so ein bisschen gescriptet ist, sondern das ist eine echte Dokumentation, die Kinder von Golzow, ich weiß nicht, ob es das als DVD gibt, aber sehr zu empfehlen und für dich ein absolutes Fest, weil du, also mehr Realität geht gar nicht und das ist für mich
Ist das sowas wie
eigentlich
die
eines, ja.
ostdeutschen Fußbräuchs?
Ja, aber ich weiß auch nicht, ja, kann man vergleichen. Doch, kann man vergleichen.
Okay, gut.
Ja.
Ne, weil auch da, ne, wenn man sich die alten Folgen ansieht, dann denkt man so, ach Gott, wie sieht das denn da aus bei denen? Weil man hat ja jetzt auch nicht irgendwie sein Kinderzimmer oder seine Wohnung fotografiert damals.
Ja.
Es gibt ja davon einfach sehr wenig Bildmaterial.
Ja.
Also wenn ich mir die Fotos angucke, die mein Vater gemacht hat, da lache ich mich kaputt heute, weil mein Vater war ein beschissener Fotograf. Der hat Autos fotografiert und Häuser und total schlecht, also ganz selten so Menschen und so, ne? Also der war also von seinem fotografischen Auge, denke ich so, ach, das ist so schade, dass es so wenig Bildmaterial gibt davon. Deswegen freut man sich ja immer, wenn man sowas findet. Und selbst in den 80ern haben wir ja nicht so richtig alles fotografiert. Heute fotografieren wir ja jeden Scheiß. Ja, aber deswegen sind solche Sachen halt auch sehr, sehr, sehr interessant
Es ist wirklich
und sehr,
super.
sehr
Und
wichtig.
ich gucke, ich habe jetzt gerade geguckt, es gibt die Kinder von Golzow tatsächlich zu kaufen, beim Höllenfürsten, aber
Okay.
natürlich auch woanders. Das sind 18 DVDs, aber in einer sehr, sehr schönen Metallbox, also in so einer Filmbox
Ja.
sozusagen, ist total schön gemacht. Und für Leute, die was über die DDR erfahren wollen, glaube ich, geht es nicht besser. Es geht nicht authentischer und so nah. Also nahe kann man an Menschen gar nicht ran. Und es läuft ab und zu im MDR, wird das manchmal wiederholt. Und wenn ich da rein switche, bin ich echt gefangen. Also die Kinder von Golzow ist absolut großartig.
Super, ein super Tipp für alle, ja, großartig. Was macht die DEFA jetzt? Die DEFA gibt's nicht mehr, oder
Nee, die
wie
DEFA,
war das
die
Ende der
wurde
DEFA?
dann irgendwie Anfang, Mitte der 90er Jahre abgewickelt, weil es einfach nicht mehr funktionierte und weil es auch schlichtweg die
Ja.
DDR nicht mehr gab. Und
Ja.
die DDR war ja eine Staatsfirma, wenn man so will. Und auf einmal wurde es privatisiert und mit dieser Privatisierung geht natürlich dann auch der Kampf um die Fördergelder fängt dann plötzlich an. Ne? Du musst dann irgendwie
Also
gucken, wenn du einen Film produzieren willst. Und es ist ja so unfassbar teuer geworden. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel sich mal anguckt, was jemand wie ein Bernd Eichinger nicht nur geleistet hat, sondern was der alles auf die Beine gestellt hat, um Filme zu drehen. Und er hat ja dann auch, jemand wie Bernd Eichinger hat ja auch immer so hin und her geswitcht zwischen Autorenkino und großem Mainstream-Kino. Und Mainstream-Kino gab es von der DEFA auch, aber war eigentlich nicht das Hauptding. Die großen Erfolge der DEFA waren tatsächlich die Autorenfilme, also sowas wie Solo Sunny, ja. Spur der Steine. Natürlich gab es die berühmten DEFA-Indianerfilme, es gab die vielen tollen Kinderfilme, es gab eine riesige Produktion an Trickfilmproduktionen, sowohl also richtig Zeichentrick als auch Stop-Motion-Sachen. Also da wurde wahnsinnig viel produziert, ganz viel Dokumentarfilme, aber eigentlich berühmt geworden ist die DEFA nicht durch ihre Mainstream-Filme, also zumindest weltweit, sage ich jetzt mal so, sondern eher durch die Autorenfilme. Und Autorenfilme sind ja nicht die Filme, die wirklich die Kohle bringen, sondern es sind ja tatsächlich dann so Sachen, wie Bernd Eichinger eben gemacht hat, Das Boot oder Die unendliche Geschichte oder Das Parfüm oder solche Sachen. Und das hat ja die, plötzlich war dann das Studio, also Babelsberg, beziehungsweise also die DEFA, war dann plötzlich in so einer völlig neuen Situation, mit der die überhaupt nicht klar kamen. Und dann wurde das mehr oder weniger aufgekauft, verlief sich dann mehr oder weniger im Sand. Und dann gibt es jetzt seit 10 Jahren oder so, gibt es neue Investoren, die sich auch wirklich kümmern, dass internationale Produktionen kamen. Ne? Also es gab dann Inglourious Basterds, was sie dann gedreht haben in Babelsberg und viele, viele andere, Grand Budapest Hotel haben sie auch da gedreht. Und
oder jetzt gerade halt hier Queen's Gambit und so weiter. Das wurde ja auch in Babelsberg und so weiter. Aber auch die Märchenfilme, das war auch alles DEFA, ne?
Das war alles DEFA und es waren sehr, sehr oft Co-Produktionen mit den Tschechen, also 3 Haselnüsse für Aschenbrödel war ja eine Co-Produktion oder eben auch mit den Russen oder also mit der Sowjetunion, ne, oder mit Polen, so, also da gab es also sehr viele Co-Produktionen, aber die Kinderfilme sind nach wie vor total süß, aber natürlich auch immer im Kontext zu sehen, also ein Film wie Alfons Zitterbacke hat einen gewissen Charme und auch eine gewisse Komik, die aber aus heutiger Sicht eher unfreiwillig komisch ist, weil es ist natürlich immer, diese DEFA-Filme zeigen immer so die Strukturen der DDR auf, beziehungsweise wollen präsentieren die DDR so, wie die DDR gerne präsentiert werden möchte. Aber die DDR, so wie sie wirklich war, mit ihren Begrenzungen, konnte natürlich nicht gezeigt werden. Obwohl natürlich klar in einem Film wie Solo Sunny oder eben auch Spur der Steine schon der Finger auf die Wunde gelegt wurde, was sehr, sehr interessant ist.
Ja, das ist ja auch sehr interessant. Das ist ja, da kommt doch viel Information auf einen zu und ich bin jetzt auch ein bisschen über. Wir müssen mal separat von diesem Podcast mal über den Film Heißer Sommer reden, der ja auch ein DEFA-Film
war. Ach du grüne Leute, ja, das müssen wir auch mal machen.
Wenn es Sommer wird, weil ich habe den neulich noch gefunden, das hat folgenden Hintergrund, ein Kollege von uns, der liebe Heinz Gröning, der unglaubliche Heinz, der hat mal eine Show gemacht zu Heißer Sommer, er hat den Film laufen lassen und hat dazu die Musik gemacht und hat den Film immer mal wieder angehalten und erklärt, was gerade passiert.
Ja.
Und das war eine sehr, sehr lustige Show, das hat sehr, sehr viel, so eine Art Karaoke-Show und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das ist ein Film, über den reden wir mal, wenn es Sommer, wenn das Wetter wieder besser ist, weil das ist ja scheiße im Moment hier.
Naja, sagen wir mal so, es ist in Berlin wechselt es, aprillig, sage ich jetzt mal, sehr aprillig Wetter. Ich war jetzt gerade mit dem Fahrrad unterwegs und der Wind ist noch sehr kalt.
Ja, das sind nicht die Eisheiligen, das sind die Scheißheiligen, sind das. Das ist ein Beschiss, dieser Mai. Also danke Merkel, ja. Da. Also sowas hätte es früher doch nicht gegeben.
Aber du,
Mensch, doch.
Aber wir können ja noch abschließen, oder ich würde gerne noch mal abschließen, was zum Thema DEFA sagen. Ich habe da, wie gesagt, mich ein bisschen reingefuchst in dieses Thema. Und es gibt ja die großen DEFA-Fans, ja, die einfach die DEFA über den grünen Klee loben. Ich glaube, das hat auch was mit einer persönlichen Beziehung zu tun. Und ich habe dann auch überlegt, so, wie stehe ich eigentlich zu DEFA? Für mich war DEFA eigentlich nie so das Thema. Musste aber feststellen, dass es für mich zwei Regisseure gibt, die mich schwer beeindruckt haben, weil sie einfach tolle Filme gemacht haben. Der eine war Wolfgang Staudte und der andere war Hermann Schoche. Und Wolfgang Staudte, habe ich ja gerade schon gesagt, hat den wirklich tollen Film gemacht, Die Mörder sind unter uns. Und hat dann sehr, sehr viel für die DEFA Film gemacht. Unter anderem auch Der Untertan, also eine literarische Verfilmung von einem Stoff von Heinrich Mann. Mit Werner Peters. Kannst du dich noch an Werner Peters erinnern?
Ja, da irgendwas
der hat ganz viel in,
da am Horizont.
Der hat in den Edgar Wallace-Filmen immer so den Fiesling und die unangenehmen Spießer gespielt. So ein dicker, mobbiger Typ.
Also wenn ich
Typ.
Den sehe, dann weiß ich bestimmt, wer es ist.
Ja, Untertan, ein super Film. Und Wolfgang Staudte hat ja dann auch im Westen sehr viel gemacht, unter anderem Der Seewolf, der Eiserne Gustav, also sehr viel fürs Fernsehen gemacht und hat viele, viele tolle Filme
Gustav
gemacht.
Knut,
und, genau, mit Gustav Knut. Und er hat den erfolgreichsten DEFA-Film aller Zeiten gemacht, der auch international echt durch die Decke gegangen ist, und zwar Der kleine Muck. Kennst du den? Der DEFA-Film,
ja,
Der kleine
Muck? Ja, natürlich.
Ja. Ein super Film.
Das also ist ein DEFA-Film. Ach so.
Wolfgang Staudte.
Ja, das war ja bei den Märchenfilmen halt auch so, wenn die dann irgendwie liefen oder auch sowas wie Drei Nüsse für Aschenputtel. Man hat schon gemerkt, das ist jetzt nicht irgendwie deutsch, weil das ja auch synchronisiert ist und wie du sagst, ist ja auch eine tschechische Co-Produktion. Ja. Aber sowas wie Der kleine Muck, das hat man als Kind natürlich nicht unterschieden, ob das jetzt Ost- oder Westdeutschland ist. Ja. Selbst wenn da jetzt irgendwelche mehr oder weniger unterschwelligen sozialistischen Botschaften drin waren. Ja. Das hat man ja dann einfach gesagt, okay, das nehme ich jetzt einfach mal an, weil so Märchen ja immer irgendeine Moral hatten. Ne? Aber es gab mal, was DEFA angeht, es gab mal Mitte der 90er, gab es mal so eine DVD-Edition oder ich weiß nicht, ob es noch Videokassette war, ich glaube, es waren DVDs. Und da wurden die ganzen DEFA-Märchen quasi so Woche für Woche wie so eine Sammleredition, dann konnte man die in Zeitschriftenhandel kaufen. Ja. Das war dann konnte man die alle sammeln.
Ja, Der kleine Muck ist natürlich klar, man muss es auch immer im filmästhetischen Kontext sehen. Also auch wenn man sich generell irgendwie einen internationalen Märchenfilm aus den 50er Jahren anguckt, hat das natürlich eine ganz andere Ästhetik. Aber ich habe diesen Film als Kind sehr gerne gemocht, weil ich auch den Darsteller sehr mochte. Ich fand den sehr sympathisch, den Darsteller, also dieses Kind, der den kleinen Muck gespielt hat. Also ich mochte den Film sehr. Und der andere Regisseur, der in gewisser Weise mein Kinoleben mit beeindruckt hat und auch begleitet hat, war Hermann Schoche. Hermann Schoche wird nicht in einem Atemzug genannt mit den großen DEFA-Regisseuren wie Konrad Wolf, Heiner Caro, Frank Beyer. Aber Hermann Schoche hat eigentlich die größten Filmerfolge gehabt. Also der war eigentlich so der Spielberg der DDR, weil der hat zum einen wahrscheinlich einen der erfolgreichsten DEFA-Filme gemacht, nämlich Sieben Sommersprossen. Das ist dieser Jugendfilm.
Und ja, er hat, von dem wir schon gesprochen haben. Genau.
Von dem wir auch schon gesprochen haben. Aber er hat eben auch sozialkritische Filme gemacht, wie Insel der Schwäne oder Bürgschaft für ein Jahr, die sehr kritisch waren. Oder Glück im Hinterhaus mit Jutta Wachowiak und Dieter Mann und vielen anderen Sachen. Und er hat eben wirklich tolle Film gemacht und dann eben auch einen sehr interessanten Film, der sogar jetzt vor kurzem beim MDR lief, Hälfte des Lebens mit Ulrich Mühe, eine Hölderlin-Verfilmung, also ein Film übers Leben, ein Biopic über Friedrich Hölderlin. Und also er konnte so gut wie alles, er konnte Mainstream-Jugendfilm, er konnte den anspruchsvollen Film, er konnte den gesellschaftskritischen Film machen, das hat er echt super hingekriegt und für mich ist Hermann Schoche eigentlich, also rein emotional war der mir immer am nächsten, obwohl ich natürlich schon auch Frank Beyer immer sehr, sehr mochte und ich hatte mit Frank Beyer auch mal zu tun. Ich habe mit Frank Beyer, ich will nicht sagen, ich habe mit ihm einen Film gedreht, aber ich habe in einem Film mitgewirkt, in dem er Regie geführt hat und wie hieß denn der Film? Der Verrat oder der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. 1990 haben wir den, glaube ich, gemacht. Und da war auch schon, da merktest du schon, dass bei der DEFA so langsam irgendwie die Studios abgebaut wurden. Das war alles schon sehr, sehr trostlos. Und nein, aber das ist, Hermann Schoche kann man, also sehr viel, ach genau, ganz interessant bei Hermann Schoche ist, dass er zum Beispiel auch einen Science-Fiction-Film gemacht hat. Und das ist zum Beispiel auch eine interessante Geschichte. Es gab Science-Fiction-Filme, er hat einen Science-Fiction-Film gemacht, der heißt Eolomea und sehr viele Science-Fiction-Filme kann man sich auf YouTube angucken. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt DEFA Filmwelt Und da kann man sich,
cool.
Ja, und da kann man sich ganze Filme in kompletter Gänze anschauen, was wirklich toll ist. Also Kinderfilme und Dokumentarfilme und eben auch besagten Science-Fiction-Film Eolomea, aber auch den Film Liebe mit 16 sehe ich jetzt gerade, verdammt, ich bin erwachsen. Und viele andere coole Sachen. Also, oh, und guck mal, ich sehe gerade, die Kinder von Golzo kann man da auch sehen. Guck mal, die Kinder von Golzo kann man da auch bei YouTube sehen. Also, es ist, wenn man was über die DDR erfahren will, ist DEFA, ist der DEFA-Film schon sehr, sehr interessant. Man muss es natürlich immer ein bisschen im Kontext sehen, rein politisch und wie auch diese Filme gemeint waren. Aber wenn man was erfahren will, dann kann man da schon mal gucken. Und die Kinder von Golzo, also ist eigentlich ein Muss.
Also resümierend kann man sagen, die DEFA gibt es nicht mehr, aber die Filme sind für die Ewigkeit.
Definitiv. Und sie erzählen von einer Epoche und von einem Land, was es jetzt nicht mehr gibt, genauso wie es dieses Studio nicht mehr gibt.
Also ich werde mich da auch mal reinknien, weil ich finde das auch sehr, sehr, sehr interessant. Also nicht nur vom Filmwissenschaftlichen her, sondern wie gesagt auch einfach sowas wie Ballon. Da sieht man die DDR der 80er Jahre, das ist irgendwie nachgebaut, nachgestellt, sieht auch alles toll aus. Aber da, es ist doch ein Unterschied, wenn man dann wirklich sieht, wie es damals auch aussah und wie damals gedreht worden ist.
Ja.
Das finde ich sehr interessant. Thomas, super Thema, hat mich total inspiriert, auch selber reinzugucken und ich bin gespannt, über was wir beim nächsten Mal reden, über wen wir gar nicht gesprochen haben, der 80 Jahre alt wurde oder ist jetzt, in dem Moment, wo wir das ausstrahlen, ist Bob Dylan.
Oh,
das habe ich nämlich Bobheit. Hier stehen, das habe ich total vergessen. Da die wollen wir Bobness. Doch zum Schluss noch mal ein Happy Birthday.
Ja. To you.
So, und auch ein ganz Bob wichtiger, der ja auch in der DDR aufgetreten ist, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja. Noch, also auf den letzten war, ich glaube, 88 war das. Und
die Begleitband waren Tom Petty and the Heartbreakers. Das war die Begleitband.
The Breakhearters, genau. Ganz richtig. Und wir beide sind nicht die größten Bob Dylan-Fans, aber ich habe gestern wieder ein kleines Feature gehört im Radio und dachte, vielleicht muss ich mich da auch auf jeden Fall die Tage nochmal mit beschaffen. Also Bob Dylan, 80 Jahre, Udo Lindenberg, 75 Jahre, DEFA, 75 Jahre. Wir haben das abgefeiert heute hier und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Blühende Landschaften mit Hennes Bender und Thomas Nicolai und ihrem lustigen kleinen Ost-West-Dialog. Sagen wir es nochmal zusammen am Ende, dann haben wir auch ein gemeinsames Ende, da kommen wir gemeinsam zum Schluss, hätte ich beinahe gesagt. Also, aber es ist ja so.
Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber ja, gut.
Nee, ich lass das jetzt mal so stehen. Verstehen Sie? Man muss auch Sachen mal stehen.
Wenn man versext ist, ja, oder wenn man irgendwie nur noch Sex im Kopf hat, dann ist eigentlich stehen lassen, man macht es auch nie besser. Also dann ist auch alles zu spät, weißt du.
Ja, aber da weißt du als Ossi ja mehr drüber als ich. So.
Wir hatten noch nichts. Wir hatten noch nichts. Das Einzige, was wir konnten, war ein Ficken, hör mal.
Ist doch bei Reinhard Grebe. Die Ossis haben doch viel mehr rumgepimpert. Also in diesem, wir sind wieder am Ende. Das war so seriös und am Ende musste es wieder, wie es halt so ist bei uns beiden. Hi,
ja, das liegt nur ich bin ja der Seriöse von uns beiden. Du bist der
Seriöse. Ja, ich nehme das. Ich bin der Schmuddel.
Der Schmuddel-Hennes.
Ach Gott, also wir wünschen euch alles, ne? Und denkt dran, also lasst es euch gut gehen. Man steckt halt nicht drin. So.
Er kann es nicht lassen. Er kann es nicht lassen. Man steckt einfach nicht drin. Ich hatte die Hoffnung, dass wir jetzt mal ein bisschen seriös, Johannes B. Kerner und so.
Nein, passen Sie auf sich auf.
Nein, er muss noch mal rumferkeln. Es muss noch mal gut, also mach. Also
immer schön,
ich zieh mich zurück immer schön hier.
Bumsen, ne? Bumsen, ne? So, lass es Schluss machen, sonst kommt hier die.
Es wird nicht
besser. Werden wir zensiert. Es wird nicht besser. Macht's gut, bis bald, wenn es wieder heißt Blühende Landschaften.